Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, mit Vorsätzen für ein neues Jahr ist das so eine Sache. Der junge, idealistisch gesinnte Christ fasst oft eine ganze Fülle von ihnen. Nimmt sich also vor, was er in den 12 Monaten, die jetzt bevorstehen, alles Großes und Herrliches erreichen will. Und dann mit der Zeit wird aus dem Idealisten ein Realist und zuweilen auch ein Pessimist. Man hat gemerkt, wie die vielen Vorsätze dann doch nicht zur Wirklichkeit wurden. Versprechen, die man Gott machte, waren eher Versprecher. Und so nach und nach baut der Mensch in seinem Eifer nach Großem und Heiligem zu streben ab. Er meint, das sei realistischer, vielleicht auch demütiger, fasst vielleicht noch einen sehr allgemein gehaltenen Vorsatz, der aber keine rechte Richtung, keine Kraft, keinen Eifer mehr in sich birgt. Und so ist dann manch einer, der in jungen Jahren mit einem flammenden Interesse nach Hohem und Höchstem strebte, am Ende mit einer satten, gemächlichen, bürgerlichen Existenz ganz zufrieden. Ja, schauen wir mal, dass wir es im nächsten Jahr ganz gut haben, dass keine großen und schweren Dinge passieren, dass ich nicht allzu viel falsch mache, dass ich so den lieben langen Tag lang meine Fehler und Sünden habe, daran habe ich mich ja längst gewöhnt. Liebe Gläubige, schauen wir genauer hin, so erkennen wir, dass weder das eine noch das andere die richtige Lösung ist. Weder ein Idealismus, der einfach den Tatsachen der gebrochenen menschlichen Natur und auch den Schwierigkeiten, denen wir in dieser Welt begegnen, nicht entspricht. Aber auf der anderen Seite auch nicht dieses resignativ pessimistische, wo der Mensch sich gar nichts mehr zutraut, sondern flügellahm, ohne rechten Schwung durchs Leben geht. Die weisen Lehrer der Christenheit haben immer geraten, Vorsätze zu fassen, aber nicht zu viele. In der Nachfolge Christi heißt es einmal, hättest du jedes Jahr einen Vorsatz gefasst und ihn durchgehalten, hättest du jedes Jahr deines Lebens, sagen wir mal vielleicht ab 15, 16, einen deiner Fehler überwunden, dann wärst du jetzt vielleicht ein vollkommener, ein heiliger Mensch. Ja, weil wir zu viel wollen, erreichen wir oft gar nichts. Und selbstverständlich, wenn wir nichts mehr wollen, dann erreichen wir auch nichts. So kommt es also darauf an, dass wir einen entscheidenden Punkt in unserem Leben finden und erkennen, hier muss sich das Niveau sozusagen heben. Und es geschieht dann wie bei einem Tuch, das auf einem Tisch liegt. Wenn ich es an einer Seite hebe und immer weiter hebe, kommt der Augenblick, wo sich der ganze Gegenstand emporhebt. Es kann nicht die Aufgabe des Priesters und Predigers sein, den Gläubigen ihre Vorsätze vorzuschreiben. Es muss aber, liebe Gläubige, sehr wohl möglich sein, dass man sozusagen gemeinsame Vorsätze fasst, da, wo eine Gottesdienstgemeinde ist, wo also Menschen immer wieder zusammenkommen, um vor dem Altare Gottes zu beten und Zeugen des Geheimnisses unserer Erlösung zu werden. Wie der Gottesdienstordnung zu entnehmen, halte ich es für besonders wichtig, das beginnende Jahr 2009 dem Gebet zu widmen. Also dem, was eigentlich der Grundvollzug unseres religiösen Lebens ist. Das, was der heilige Augustinus einmal in einer hervorragenden Formulierung das Atemholen der Seele nennt. Jawohl, all unser religiöses Leben, liebe Gläubige, entwickelt sich nur aus dem Gebet, im Gebet und auch wiederum auf das Gebet hin. Und betrachten wir unser eigenes Gebetsleben und erziehen wir es einer Prüfung, dann kommen wir recht bald zur Erkenntnis, die Art und Weise, wie ich bete, der Eifer, die Intensität, die Hingabe, die Glaubenskraft ist zugleich auch Zeugnis dafür, wie es insgesamt um mich bestellt ist. Ein altes Sprichwort: So wie du betest, so lebst du. Und so wie du lebst, so wirst du einmal sterben. So wie du betest, so lebst du. Wie also lebe ich augenblicklich? Wie ist es um die Temperatur meines geistlichen Lebens bestellt? Das ist keine nebensächliche, sondern eine ganz entscheidende, ja die entscheidende Frage. Es soll also für uns alle, liebe Gläubige, ein Jahr des Gebetes werden. Ein Mensch älteren Jahrgangs sagte mir einmal, in unserer Kindheit und Jugend, da haben wir viele Gebete gelernt. Und das war auch gut so. Denn vor allem in den voranschreitenden Jahren des Lebens ist man dankbar für jedes mündliche Gebet, das man auswendig kann. Und gerade bei Leidenden und Sterbenden kann man es dann erleben, wie sie sich an diese wunderbaren Gebetsworte, Vater unser, gegrüßet seist du Maria, Jungfrau, Mutter Gottes mein, Seele Christi, heilige mich und so weiter, klammern und diese Gebete ihnen Halt geben in der Not. Also, so sagte mir dieser Mensch, wir haben viele Gebete gelernt, aber wir haben eigentlich nicht gelernt, wie man betet. Es ist uns gesagt worden, sei andächtig im Gebet. Aber wie man das macht, andächtig zu sein im Gebet, davon war selten bis nie die Rede. So wollen wir, liebe Gläubige, im kommenden Jahr immer wieder, auch gerade hier in der Verkündigung, darauf Bezug nehmen. Denn das Gebet ist mehr als nur die Ableistung gewisser Pflichtgebete, die wir sozusagen im Leben mit uns schleppen. Nein, wir sollen nicht das Gebet schleppen, sondern das Gebet will uns tragen. Und dafür müssen die rechten Voraussetzungen geschaffen werden. Wir brauchen Überlegungen über die äußere Haltung des Gebetes. Wie bete ich würdig? Wie hilft mir auch mein Leib, in die rechte Sammlung zu kommen? Wir brauchen Überlegungen über die Sammlung, wie schaffe ich es, dass ich, wenn ich mit dem Gebet beginne, in einer solchen Stille des Herzens und in einer solchen Konzentration bin, dass es mir leichter fällt, meine Seele zum dreifaltigen Gott emporzuheben. Es muss auch die Rede sein von der Entwicklung und vom Fortschritt, den für gewöhnlich das Gebetsleben eines gläubigen Christen macht. Was nicht wächst, das verkümmert. Was nicht vital bleibt und immer vitaler wird, das stirbt ab, liebe Gläubige. Bedauerlich ist es ja auch, dass viele eifrige und fromme Christen unter dem Gebet nicht viel mehr verstehen als Bittgebete. Als also das Bemühen, sich Gottes gleichsam zu bedienen, auf das meine Wünsche in Erfüllung gehe, mein Wille geschehe. Das Bittgebet hat innerhalb des christlichen Betens einen ganz entscheidenden Platz. Unser Herr spricht immer wieder davon. Aber es ist eben, liebe Gläubige, nicht das einzige Gebet. Wir müssen auch sprechen von der Anbetung, von der stillen, ehrfürchtigen, schweigenden Huldigung vor dem allheiligen und unaussprechlich großen Gott. Wir müssen auch sprechen vom inneren Gebet, von der Betrachtung der Geheimnisse des Heiles, von der Beschauung, der Kontemplation, dem ruhigen Verweilen im Blick auf das Antlitz unseres geliebten Herrn und Heilands. Wir müssen auch sprechen vom liturgischen Gebet, zu dem so viele Gläubige kaum eine Beziehung haben. Wer verwirklicht schon in seinem Leben das Wort des großen heiligen Papstes Pius X., der sagte, die Katholiken sollen nicht in der Messe beten, sie sollen die Messe beten. Hier ist also noch vieles zu lernen. Und außerdem werden wir auch zu sprechen haben vom immerwährenden Gebet. Von also jener Art des Betens, die dem Wort des Herrn und auch seines Apostels Paulus entspricht, betet ohne Unterlass. Am Anfang des Jahres ist dieser Vorsatz, liebe Gläubige, immer der richtige. Wer sich bemüht, sein Gebetsleben zu intensivieren, zu erneuern, der tut immer das Richtige. Und er wird stets auch Auswirkungen in anderen Bereichen seines Lebens haben. Treten wir also an diesem Oktavtag des heiligen Weihnachtsfestes zur Krippe hin, mit dem innigen Anliegen, Herr, lehre mich beten. Schenke mir dein Licht und deine Weisheit, damit ich wahrhaft in deiner Gnade zu beten vermag. Und vergessen wir nicht an diesem Oktavtag des heiligen Weihnachtsfestes, der ganz besonders der allerseligsten Jungfrau Maria geweiht ist, dass sie die große Lehrmeisterin des Gebetes für uns Christen ist. Ja, Maria hat alle Arten des Gebetes in einzigartiger Weise gepflegt. Sie hat nicht nur Bitten Gott vorgetragen in tiefstem Vertrauen, Maria hat vor allem auch angebetet in der Stunde, als dieses Kind aus ihrem jungfräulichen Leib hervorgegangen war und immer wieder. Maria hat das innere Gebet gepflegt, sie aber bewahrte und erwog alles das in ihrem Herzen, so lesen wir beim Evangelisten Lukas. Maria hat ohne Zweifel das liturgische Gebet gepflegt, das liturgische Gebet des alten Bundes, in dem sie teilnahm an den wunderbaren Gebeten des Tempels, sich die Psalmen in ihr Herz schrieb und dann auch das liturgische Gebet der beginnenden Kirche unseres Herrn Jesus Christus, ihres Sohnes. Und Maria ist das wunderbare Vorbild des immerwährenden Gebetes. Wenn diese Forderung, betet ohne Unterlass, in einem christlichen Leben ganz und gar erfüllt wurde, dann ohne Zweifel bei ihr. So lasst uns also nun am Anfang des neuen Jahres die Weichen richtig stellen. Und lasst uns diesen entscheidenden Punkt beherzigen. Wenn das Jahr 2009 ein Jahr des Gebetes wird für uns alle, dann mögen uns äußerlich schwere Leiden heimsuchen. Dann mag die politische Situation immer bedrückender werden. Dann mag die Lage des Christen in dieser Welt gefährlicher und immer gefährlicher werden. Und es wird trotzdem ein Jahr des Segens und ein Jahr der Gnade sein. Deshalb also am Beginn des Jahres 2009, Herr, lehre du uns beten. Amen.